ARD.
Also ich bin mit konventioneller Schweinehaltung oder überhaupt konventioneller Landwirtschaft groß geworden, habe dann Agrarökologie studiert und bin komplett in Bio gegangen und habe mit meinem Vater damals eine Bio-Schweinehaltung aufgebaut. Und schon nach kürzester Zeit haben wir gesagt, okay, wenn man jetzt ganz ehrlich zu sich selbst wäre, dann müsste man eigentlich sagen, dass uns dieses Schwarz-Weiß-Denken, meinetwegen konventionell schlecht und Bio gut, kein Stück weiterbringt. Weil eigentlich hat alles seine Vor- und Nachteile.
Diese Schwarz-Weiß-Malerei, dann muss man unser Interview beenden. Das funktioniert nicht. Weil Sie damit weiter unvollständige und falsche Sensationsmedia-Journalismus machen und dafür stehe ich nicht bereit.
Ah, da regt sich aber jemand ziemlich auf. Dabei lernen wir eigentlich seit Jahren, dass Biolandwirtschaft für alle besser ist. Mehr Tierwohl, weniger Unkrautvernichter und für uns gesünder. Und trotzdem, immer mal wieder begegnen uns Forschende und Bauern, die sagen, hört doch mal auf mit dem Entweder-Oder. Und vor allem, verteufelt nicht immer die konventionelle Landwirtschaft. Also muss man vielleicht beides mehr zusammendenken?
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Willkommen zu Synapsen, ich bin Lucy Kluth. Unseren Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Es liegt auf der Hand, dass sich unsere Landwirtschaft verändern muss. In Deutschland trägt der Sektor zu über 7% der Treibhausgasemissionen bei. Pflanzenschutzmittel befördern das Insektensterben, landwirtschaftliche Flächen gehen für den Artenschutz verloren. Aber irgendwas müssen wir ja essen. Für die Politik ist die Richtung klar. Bis 2030 soll ein Drittel aller landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland ökologisch bewirtschaftet werden. Im Moment sind es erst ca. 11%. Aber bei den Biobetrieben ist die Zahl im vergangenen Jahr zum ersten Mal leicht gesunken. So zumindest haben es Strukturdaten des Bundeslandwirtschaftsministeriums erfasst. Schauen wir auf die EU-Ebene. Hier gibt es den Green Deal. Er sieht vor, 25% der landwirtschaftlichen Flächen nach Bio-Standard zu bewirtschaften. Aber sitzen wir einem Missverständnis auf, wenn wir Bio so vehement als einzige Lösung verstehen? Welche Vorteile bietet Biolandwirtschaft in jedem Fall, aber wo sind die Grenzen? Warum gibt es Landwirte, die zum Beispiel zurück zur konventionellen Tierhaltung gehen? Und ist das auch vielleicht doch im Sinne einer nachhaltigen Landwirtschaft sinnvoll? Wie kann aus wissenschaftlicher Sicht die Zukunft der Landwirtschaft aussehen und wie werden wir alle davon satt? Diesen Fragen ist meine Kollegin Nele Rössler nachgegangen. Nele, schön, dass du da bist.
Hallo Lucy.
Nele, der Mann, den wir da gerade gehört haben, der klang ja richtig genervt. Was war da los? Wollte der das Interview abbrechen?
Naja, das war ein Wissenschaftler, der keine Lust mehr hat, Bio als gut darzustellen und konventionell als böse oder eben umgekehrt.
Ja, der hat ziemlich geschimpft mit Journalisten sozusagen. Also die Kritik, wir machen es uns zu einfach und die wissenschaftlichen Erkenntnisse geben das gar nicht so her, oder was sagt er?
Im Prinzip genau das, ja. Also ich mache ja relativ viel zur Landwirtschaft und da ist mir das irgendwie auch öfter begegnet, dass Gespräche in so eine seltsame Richtung gingen, sobald es irgendwie so Bio gegen konventionell hieß oder wenn man den Eindruck hatte, dass ich das suggerieren möchte.
Und was hast du ihn gefragt, dass er dann so reagiert hat?
Also ich war im Alten Land für ein Interview zur Apfelblüte und da habe ich Carsten Klopp getroffen. Das ist eben der, den wir gerade zu Beginn gehört haben. Er leitet die Obstbauversuchsanstalt. Und ich hatte zu Beginn des Interviews gesagt, naja, konventionelle Landwirtschaft nutzt ja Pflanzenschutzmittel und Bio nicht. Und ich hatte nicht gesagt, künstlich hergestellte Pflanzenschutzmittel bei konventionell. Und das hat ihn ziemlich getriggert. Mhm. Und für mich war es halt wirklich nur eine Nachfrage. Und im Laufe dieser Recherche ist mir es aber dann irgendwie doch nochmal häufiger passiert. Die letzte Recherchestation, das war Gabriele Möhrigsmann. Das ist die Frau, die wir ganz am Anfang gehört haben, vom Aktivstall für Schweine. Und da hören wir ja auch gleich im ersten Ton, dass sie sagt, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das muss einfach aufhören.
Hm. Wir sind jetzt schon so mitten im Thema. Also ganz offensichtlich gibt es da auf beiden Seiten Triggerpunkte. Und das ist ja auch eine ideologisch aufgeladene Debatte, die da teilweise geführt wird. Aber ist der Gedanke, Nele, dass Ökolandbau einfach nachhaltiger und gesünder ist für die Umwelt und auch für uns Verbraucher, etwa nicht richtig? Und dass man eigentlich versuchen sollte, so viel wie möglich auf Biolandwirtschaft umzustellen.
Also ich denke, es ist komplexer, als viele oft annehmen, also zumindest in einigen Bereichen. Man muss trotzdem auch bedenken, in manchen konventionellen Betrieben oder eigentlich in vielen konventionellen Betrieben wahrscheinlich ist schon relativ viel passiert. Also dazu kommt, Bio ist nicht komplett schadstofffrei. Das liegt auch daran, weil das einfach in einigen Bereichen nicht umzusetzen ist, ohne einen kompletten Ernteausfall zu riskieren. Mhm. Also auch die Forschung zum Beispiel im Forschungsinstitut für biologischen Landbau, die weist darauf hin, dass die Kapazitäten von Ökolandbau auch nicht unendlich steigerbar sind.
Das heißt, im Klartext ist es gar nicht möglich, die Landwirtschaft weltweit auf Bio umzustellen. Nicht nur, aber auch, weil man damit nicht alle Menschen satt kriegen würde.
Genau, also schon für Europa reicht das nicht. Also wir importieren schon Bio-Lebensmittel nach Europa. Das zeigt auch eine Modellierung von vor ein paar Jahren. Da war das Ergebnis, dass wir zwischen 16 und 33% mehr Ackerfläche bräuchten, wenn wir komplett organisch anbauen würden, also ein Drittel mehr. Und da muss man ja auch dran denken, es geht nicht auf irgendeinem Boden, dass wir da Landwirtschaft betreiben, sondern der muss ja fruchtbar sein. Dazu kommt, wir haben heute schon viel Bodenverlust weltweit durch Dürre, durch Urbanisierung. Und diese Modellierung, die ich gerade angesprochen habe, mit dem ein Drittel mehr Ackerfläche, die kam übrigens aus der Schweiz vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Und einen der Autoren, den hören wir hier noch im Podcast, das ist Urs Nickli. Und was ich bei der Recherche schon interessant fand, das sind Menschen, die dem Ökolandbau generell sehr positiv gegenüberstehen. Und die veröffentlichen dann eine Studie und sagen, komplett weltweit Bio, das geht nicht. Das eben gepaart mit den Reaktionen mit einigen Landwirten, die ich da hatte, das hat bei uns in der Redaktion eben viele Fragen aufgeworfen. Und das wollten wir deshalb mal genauer unter die Lupe nehmen.
Bio hat offenbar auch seine Grenzen. Trotzdem nochmal ein ausdrücklicher Disclaimer an dieser Stelle. Wir wollen hier kein Bio-Bashing betreiben. Es gibt gerade agrarpolitisch viele gute Gründe dafür, die auch wissenschaftlich unterfüttert sind. Und dass Massentierhaltung und der Einsatz von Pflanzengift eingedämmt werden müssen, ist unstrittig. Aber wir wollen das Ganze einfach differenzierter diskutieren und auch die Zwischenwelten, also zwischen konventionell und biozertifiziert in den Blick nehmen. Nele, Hand aufs Herz, kaufst du immer Bio?
Ein klassisches kommt drauf an. Also bei tierischen Produkten, also Fleisch, Eier, Milch, da ja. Bei Obst und Gemüse bin ich dann relativ wahllos. Also da gucke ich dann auch mal, ob das jetzt in Plastik verpackt ist oder nicht. Mhm. Ist es regional und ich gucke auch noch den Preis, klar.
Es gibt ja viele Merkmale, auf die man achten kann. Mir geht's so ähnlich. Es gibt so Sachen, da habe ich Bio total im Kopf verinnerlicht. Und seitdem ich auf dem Land wohne, da hat man ja die Landwirtschaft vor der Haustür, fahre ich dann doch mal auch eher gerne ja, zum Betrieb selbst und kaufe da dann halt Milch, Eier und Fleisch. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. So objektiv betrachtet, es gibt ja grundsätzlich Unterschiede zwischen den Vorgaben im Ökolandbau und konventioneller Landwirtschaft. Das ist ja nicht falsch und deswegen würde ich gerne damit anfangen, klarzustellen, was bedeutet Bio eigentlich genau im Detail und was konventionell?
Also eigentlich wollte ich so ja gar nicht anfangen, weil eben genau dieses Schwarz-Weiß-Denken wird damit ja irgendwie wieder verschärft. Andererseits, irgendwie muss man so anfangen, weil man muss ja erstmal die Basis verstehen.
Wir müssen ja die Grundlagen irgendwie verstehen.
Ja, erstmal ganz kurz zu den verschiedenen Siegeln. Also es gibt ja Demeter, Bioland und Naturland. Das sind die, die so als die strengsten gelten. Mhm. Und da habe ich eben auch mit Urs Nickli drüber geredet, der Schweizer, den ich gerade schon erwähnt hatte. Mit dem hatte ich schon gesprochen für die Podcast-Folge über grüne Gentechnik. Der ist in der Szene sehr bekannt, also in dieser Biolandwirtschaftsszene. Und der leitet eben das Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Also das hat er gemacht zwischen 1990 und 2020. Der Sitz dieses Forschungsinstituts ist in der Schweiz. Es gibt aber noch mehrere Länderstandorte, also zum Beispiel in Deutschland, Österreich und in Frankreich. Und jetzt ist Urs Nickli Präsident des Instituts für Agrarökologie.
Urs Nickli ist also sowas wie so ein Vordenker und Urgestein in der Ökolandbauszene, oder?
Das kann man so sagen. Urs Nickli ist mittlerweile auch schon Anfang 70, der guckt wirklich auf eine lange Laufbahn zurück. Der kennt vieles und der versteht auch den emotionalen Zugang, den viele Menschen bei dem Thema haben.
Für mich sind Biobauern und Biobäuerinnen einfach mal sympathisch. Ich habe so lange mit denen zusammengearbeitet. Ich mag diese Art der Landwirtschaft. Das ist jetzt rein emotional gesprochen. Und es ist auch tatsächlich so, dass eine sehr große Zahl der Biobäuerinnen und Biobauern, die haben auch einen sehr hohen, die geben der Umwelt und der Sorgfalt mit den Tieren einen sehr hohen Stellenwert.
Osnikli sagt aber auch, dass Bio sich lange Zeit nicht verändert hat. Also es gibt durchaus negative Punkte. Zu Beginn haben wir das schon angesprochen, wir bräuchten, wenn wir die Welt komplett organisch bewirtschaften würden, ein Drittel mehr Ackerfläche.
Ja, woher soll es kommen, ne?
Genau. Und jetzt unabhängig davon, ob wir diese Ackerfläche haben oder nicht, Bio-Lebensmittel haben teilweise auch eine schlechtere CO2-Bilanz. Nicht immer, aber manchmal. Also zum Beispiel Bio-Winterweizen aus Schweden, der hat 70% mehr Klimawirkung im Vergleich zu konventionellem. Forscher aus Schweden, Frankreich und den USA haben CO2-Opportunitätskosten ermittelt. Also das heißt, diese Messgröße berücksichtigt die Menge an Kohlenstoff, die in Wäldern gespeichert ist und als CO2 durch Abholzung dann freigesetzt wird.
Okay, das klingt jetzt nicht so gut für Bio, aber das so isoliert zu betrachten, ist vermutlich ja viel zu vereinfacht. Ich gehe mal davon aus, dass das Gesamtbild gerade bei der CO2-Bilanz deutlich komplexer ist. Deswegen macht es mich erstmal skeptisch, deshalb so Bio in Frage zu stellen. Trotzdem erstmal, du hast es eben gerade schon selbst angesprochen, Bio und Ideologie. Also Bio ist ja nicht gleich Bio. Es gibt sehr spezielle Anbauverbände, sage ich mal. Ich denke da an Demeterhöfe, die auf sowas Wert legen wie Ernten bei Mondzyklen, mit Kuhmist gefüllte Kuhhörner, die vergraben werden. Ich sag mal so, esoterische Weltanschauung meets Landwirtschaft, die richten sich nach der Lehre der Anthroposophie, begründet nach Rudolf Steiner. Das hat doch keine wissenschaftliche Grundlage, oder?
Ich beantworte es mal anders. Es wurde auch wissenschaftlich untersucht. Ich berufe mich da auf eine Studie auch aus diesem Forschungsinstitut für biologische Landwirtschaft, also dieses Forschungsinstitut von Osnikli. Und da sagen die Forschenden, diese sogenannten biodynamischen Präparate, die haben keinen Nutzen. Was man aber sicherlich auch sehen muss, ist, es geht zum Beispiel bei Demeter ja auch um Naturverbundenheit, also um so einen gewissen Glaube daran, was man da tut. Und wenn Landwirte sagen, sie wollen mit der Erde oder dem Boden, den sie bewirtschaften, verbunden sein, dann ist das sicherlich auch irgendwo nachvollziehbar. Mhm. Trotzdem, eine wissenschaftliche Grundlage gibt es nicht, nein. Aber hier ganz groß und fett, aber diese Biosiegel, über die wir hier gerade gesprochen haben, die werden privat vergeben. Also der Demeter-Verein vergibt das Demeter-Siegel selbst, der Bioland-Verband vergibt das Bioland-Siegel selbst. So wie du gerade gesagt hast, Bio ist eben nicht gleich Bio. Aber alle Biosiegel erfüllen das EU-Biosiegel bzw. das deutsche Biosiegel.
Und wodurch unterscheiden sich jetzt diese privaten Siegel zu den offiziellen Biosiegeln?
Also bei dem EU-Siegel, da muss man eben sagen, das ist anders als bei diesen privaten Siegeln, weil das von amtlich zugelassenen Kontrollstellen geprüft wird. Die EU-Öko-Verordnung hat nochmal andere Richtlinien als viele private Siegel, also zum Beispiel ist man da bei der Düngung nicht so streng. Beim Zukauf von Biodünger ist man auch nicht so streng. Bioland hat zum Beispiel noch Biodiversitätsrichtlinien. Das heißt, da gibt es Bewertungspunkte für Nisthilfen zum Beispiel, für Vögel. Und in der Tierhaltung gibt es auch Unterschiede. Also Bioland und Naturlandrinder zum Beispiel müssen in der Weideperiode draußen stehen.
Schon ganz interessant, dass die Biolabel von betrieblichen Verbünden im Prinzip strengere Maßstäbe anlegen. Das kennt man jetzt nicht so aus anderen Industriezweigen. Da ist es eher so, dass man bei selbstvergebener Zertifizierung befürchten muss, dass das nicht konsequent genug ist.
Ja, sicherlich. Was man da natürlich zu sagen muss, also alle Biobetriebe, über die wir jetzt hier sprechen, die haben immer das EU-Ökosiegel. Also wie du schon gesagt hast, das ist die Basis. Wichtig für den Rest des Podcasts ist es zu wissen, dass die Studien, die man hat, die beziehen sich meistens auf dieses EU-Bio-Siegel.
Bevor wir da jetzt weiterreden, wir kaufen ja auch aus Gesundheitsgründen Bioprodukte. Nele, ist Bio eigentlich tatsächlich gesünder für Menschen?
Also du wirst heute im Verlaufe des Podcasts wahrscheinlich noch merken, dass das wirklich schwierig zu beantworten ist. Ich sage am Ende des Podcasts nochmal was zu der Studienlage. Erst möchte ich über die Grundlage reden, weil ich denke, danach erschließt sich die Antwort eigentlich recht gut.
Ich hätte es mir auch denken können, es ist eigentlich immer so, wenn ich eine einfache Frage stelle, dass ich nie eine einfache Antwort von euch hier im Podcast bekomme. Also ich muss mich dann noch ein bisschen gedulden.
Ja.
Die Eckdaten von Biohaltung und Landwirtschaft kennt man ja im Grunde. Tiere haben mehr Platz, es wird kein synthetischer Dünger eingesetzt, kein Glyphosat. Was gibt es noch für Merkmale?
Die Zutaten bei verarbeiteten Lebensmitteln müssen mindestens zu 95% aus biologischem Anbau stammen. In der Tierhaltung muss das Futter auch aus biologischem Anbau sein, also das Futter für die Tiere. Und bei einigen, also ich sage jetzt mal Premium-Labeln wie Demeter, Bioland und Naturland, da wird Kreislaufwirtschaft auch propagiert.
Bleiben wir mal beim Düngen. Dadurch werden die Pflanzen mit Nährstoffen versorgt. Das ist gut, denn die sollen ja wachsen. Und düngen dürfen ja beide Systeme, aber mit unterschiedlichen Vorgaben.
Genau. Aber im konventionellen Anbau, da darf mit mineralischen und organischen Düngemitteln gedüngt werden. Mineralisch, das heißt, die sind industriell hergestellt, also chemisch, synthetisch. Dazu gehört dann Stickstoffdünger wie Nitrat, Ammonium oder auch Harnstoff. Es hat einen Vorteil in der Anwendung, es ist nämlich leichter im Boden löslich und dadurch können das die Pflanzen auch einfacher aufnehmen. Im Vergleich dazu, Bio darf nur organisch düngen. Also nur mit Mist, Gülle und Kompost. Also haben wir ja gerade schon gesagt, teilweise haben die ja auch Vieh auf dem Hof. Und dann ist eben wieder diese Idee der Kreislaufwirtschaft, das Vieh produziert die Gülle und das soll dann eben aufs Feld gebracht werden.
Und gibt es beim organischen Düngen auch Nachteile?
Ja, man weiß nicht ganz genau, wie hoch jetzt eigentlich die Nährstoffkonzentration im Dünger ist.
Klingt jetzt so, und das Argument habe ich auch schon von konventionellen Landwirten gehört, dass die mit dem synthetischen Dünger etwas besser kontrollieren können, wie viel auf dem Feld landet.
Genau, also das ist auch das, was ich so gelesen habe, weil man eben bei mineralischen Düngern genaue Angaben hat. Und dagegen ist es eben in der Ökolandwirtschaft so, die wissen im Einzelfall eben nicht ganz genau, wie der Dünger zusammengesetzt ist. Da gibt es natürlich Durchschnittswerte für Gülle und Mist und so weiter, aber das sind Naturprodukte und das ist einfach dann schwierig. Außerdem ist es beim Biolandbau dann auch so, dass die Mikroorganismen zum Zersetzen des Düngers brauchen, weil der eben nicht so leicht löslich ist im Boden. Also da spielen dann auch Faktoren wie Temperatur und Feuchtigkeit noch eine größere Rolle. Das hat aber systemisch gedacht den Vorteil, dass man stärker auf den Boden achten muss. Also das heißt, man muss Fruchtfolgen beachten, Hülsenfrüchte anbauen, um eben Stickstoff in den Boden zu bekommen. Also das ist an sich erstmal gut für die Bodengesundheit. Und da sagen aber auch viele konventionelle Bauern, das machen wir auch. Und wir haben natürlich auch ein Interesse am guten Boden.
Also hat da ein Umdenken auch längst stattgefunden?
Umdenken würde ich so verallgemeinernd gar nicht sagen. Trotzdem zeigen Zahlen, dass die Bodengesundheit bei vielen Betrieben wichtiger geworden ist. Das liegt sicherlich auch an Subventionen, die da mittlerweile vergeben werden. Also seit 2023 fördert die EU ökologische Leistungen von Landwirten, also zum Beispiel Brachland. Und da sieht man dann doch, was Geld bringt. 2024 hatten wir über 500.000 Hektar Brachland und 2010 war das nur knapp die Hälfte.
Ah, ja.
Und solche Daten zu finden, fand ich übrigens schwierig, also solche Daten, um zu sehen, wie sich die Landwirtschaft eigentlich weiterentwickelt. Das ist vielleicht auch ein generelles Problem für die journalistische Berichterstattung über die Landwirtschaft. Also so entsteht eben schneller ein Schwarz-Weiß-Bild.
Nur um das noch einmal festzuhalten, auch wenn man mit Gülle düngt, ist das nicht nur gut, wenn es zu viel wird.
Genau, ja.
Wie viel gedüngt werden darf, ist ja geregelt in der Düngeverordnung. Die wurde 2017 auf EU-Ebene novelliert, wird ja auch viel immer drüber berichtet. Im Klartext, es gibt strengere Auflagen, weil zu viel Gülle und Dünger die Gewässer belastet, zum Beispiel mit erhöhten Nitratwerten. Nele, was genau passiert da eigentlich?
Also erstmal, es gibt ja auch noch die nationale Nachhaltigkeitsstrategie und die sagt, dass wir 70 Kilogramm Stickstoff pro Hektar nicht überschreiten sollen. Also bis 2019 waren wir noch bei über 90 Kilogramm im Schnitt. Mittlerweile ist es aber geringer. 2021 haben wir das sogar geschafft, unter 70 Kilogramm zu bleiben.
Unter 70 Kilogramm, ja. Stickstoff pro Hektar.
Pro Hektar. Und zurück zu deiner Frage, was beim Düngen eigentlich passiert. Also generell, wenn Pflanzen alles aufnehmen, was gedüngt wird, dann ist das gar kein Problem. Dann ist das ja weg. Das ist ja in den Pflanzen. Aber wenn zu viel gedüngt wird, dann hat das halt Folgen. Also zum Beispiel zu viel Stickstoff im Boden. Und zu viel Stickstoff im Boden, das bedeutet eben, dass der Boden auf lange Sicht zu sauer wird, dann sterben Mikroorganismen und überschüssiger Stickstoff wird in Nitrat umgewandelt. Der geht dann ins Gewässer. Das ist auch keine Kleinigkeit. Also bei ungefähr 16% der Messstellen für Grundwasser wurden die Nitratwerte 2022 überschritten. Und wenn Seen, Flüsse oder Bäche eben zu viel Nitrat enthalten, dann hat das Auswirkungen auf das Ökosystem. Also die Gewässer kippen dann um und Nitrat im Grundwasser ist auch gesundheitsschädigend. Es gibt da aber eine gute Nachricht. Die Bundesrepublik lag ja lange über dieser EU-Richtlinie beim Stickstoff und da haben wir es jetzt im vergangenen Jahr geschafft, dass auch die EU mit den deutschen Maßnahmen zufrieden war. Da ging es eben um sowas wie Filtern. Trotzdem, am besten hilft natürlich weniger düngen. Und deshalb haben wir eben auch eine novellierte Düngeverordnung mittlerweile und können da jetzt eben nur hoffen, dass es besser wird.
Und liegt das tatsächlich jetzt nur an der konventionellen Landwirtschaft oder reißen Biobauern auch den Zielwert mit, weil sie eben nicht so genau wissen, wie viel ankommt?
Also der Biolandbau ist auf jeden Fall besser. Es gibt eine Studie vom Thünen-Institut, die sagt, dass fast 30% weniger Stickstoff durch den Biolandbau in den Boden gelangt.
Ah, okay.
Aber auch konventionell darf jetzt nicht unendlich viel ausbringen. Das muss berechnet werden, das heißt Düngebedarfsberechnung. Da geht es eben darum, wie viel chemisch-synthetischer Dünger auf das Feld ausgebracht werden darf, abhängig vom Standort, von der Kulturpflanze und der Bodenqualität. Trotzdem ist natürlich der synthetische Dünger eine Stickstoffquelle der Landwirtschaft. Und on top kommt da eben noch, dass sie auch noch Dünger aus tierischer Herkunft verwenden dürfen. Da gilt aber für alle der gleiche Wert, also egal ob konventionell oder EU-Biosiegel, eigentlich 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar in Deutschland. Und einige private Biosiegel, da ist das noch verschärft. Also bei Bioland zum Beispiel, da sind es nur 112 Kilogramm pro Hektar. Und da muss man trotzdem sagen, also was Stickstoff angeht, da sind alle Betriebe einfach besser geworden.
Okay, das klingt ja erstmal gut. Alle Betriebe sind besser geworden. Aber diese hohen Nitratwerte, von denen du eben gesprochen hast, die kommen doch nicht nur vom Düngen, sondern auch davon, dass wir zu viele Tiere in der Landwirtschaft haben.
Ja, also da spielt die Tierhaltung eine ganz große Rolle, also weil die scheiden ja Exkremente aus. Exkremente, die enthalten einfach Stickstoff. Und deshalb, laut Bundesumweltamt, liegt der Rückgang an Stickstoff im Boden auch mit an der Änderung in der Tierhaltung.
Das heißt, da kommt die Massentierhaltung ins Spiel und die liegt ja klar im konventionellen Bereich.
Ja, aber Biokühe scheiden natürlich auch Exkremente aus.
Stimmt.
Allerdings gibt es da noch einen ganz entscheidenden Unterschied. Also in Ökobetrieben dürfen halt oft nur so viele Tiere gehalten werden, dass deren Gülle nicht 170 Kilogramm Stickstoff überschreitet. Also das System begrenzt sich ein bisschen selbst.
Bleiben wir mal auf dem Feld. Konventionelle Landwirte dürfen Pflanzenschutzmittel einsetzen, Biobauern nicht. Ist das richtig?
Nein.
Okay.
Also es gibt durchaus Pflanzenschutzmittel, die der Ökolandbau einsetzt. Das war diese Diskussion, die ich ganz am Anfang mit Carsten Klopp hatte. Es handelt sich hauptsächlich um Insektizide, also so will man Schadinsekten bekämpfen, um Fungizide, die werden gegen Pilze eingesetzt. Oder Mittel gegen bakterielle oder virale Krankheitserreger. Was sie wenig haben, sind Unkrautbekämpfungsmittel, also Herbizide. Da gibt es ein paar Öle und Säuren, die sind ja für die Unkrautbekämpfung zugelassen, aber wirklich wenig. Und man muss leider auch sagen, in Deutschland ist der Pestizideinsatz in den letzten Jahren nicht gesunken. Also man muss sagen, wahrscheinlich nicht gesunken, weil man schließt darauf durch die Umsätze, also das, was verkauft wurde. Und ein Grund ist wahrscheinlich auch einfach der Klimawandel und dass dadurch eben neue Schaderreger zu uns kommen und eben die Globalisierung, also dadurch, dass viel Handel stattfindet und dadurch dann eben auch wieder viele Insekten zu uns kommen oder Krankheitserreger. Angeblich sind die Rückstände mittlerweile geringer, weil nur direkt auf Blätter und erkrankte Pflanzen ausgetragen wird. Das war früher noch anders, da hast du schön breitflächig gespritzt. Und trotzdem muss man sagen, der Anteil des Biolandbaus am Pestizidaustrag, der ist geringer. Und das liegt schon einfach daran, dass Ökobauern nur ein Zehntel der Wirkstoffe einsetzen dürfen, die konventionelle Bauern einsetzen. Also die haben einfach nicht so viele Mittel gegen Unkraut.
Das heißt Bekämpfung von Schäden an den Pflanzen, aber keine Ernteoptimierung.
Ja, Das Beispiel Glyphosat, das ist ja bekannt, das ist das Herbizid, das in der konventionellen Landwirtschaft am meisten eingesetzt wird. Und das soll ja das Beikraut, also Unkraut, eindämmen. Das wirkt dadurch natürlich auch gegen die Artenvielfalt. Das machen andere Herbizide aber auch. Und die Forschung sagt, dass ein Glyphosatverbot da problematisch sein könnte, weil womöglich andere Herbizide vermehrt eingesetzt werden, die noch viel giftiger sind.
Glyphosat, das triggert wahrscheinlich einige, weil es gibt da ja auch eine größere Diskussion um das Gesundheitsrisiko.
Ja, aber da wird mit unterschiedlichen Studiendesigns und auch Forschungsfragen gearbeitet. Also ganz stark abgekürzt hier, Laborstudien haben mittlerweile gezeigt, dass Glyphosat selbst wohl nicht krebserregend ist. Mhm. Das ergibt auch Sinn, weil Glyphosat auf einen Stoffwechselweg wirkt, den es bei Mensch und Tier gar nicht gibt. Aber Toxikologen sagen, die Begleitstoffe, zum Beispiel Wirkverstärker, das sind so klassische Begleitstoffe, die könnten eben schon giftig sein, auch für den Menschen. Und da sind einige auch schon verboten, aber trotzdem sind die da eben teilweise noch mit drin. Und Glyphosat macht eben das sehr gut, was es soll, also Pflanzen abtöten. Und das führt dann eben zu Biodiversitätsproblemen. Und davon betroffen sind dann eben Pflanzen, Insekten und möglicherweise auch die Mikroorganismen in unserem Darm.
Also bleibt das Problem, Unkrautvernichtungsmittel sind grundsätzlich ein Knackpunkt, der klar macht, warum wir unsere Landwirtschaft umstellen müssen. Welche Alternativen gibt es denn?
Man kann den Unkrautbestand lenken ohne Ertragsminimierung. Das ist ein ganz wichtiges Forschungsfeld, gerade für die Zukunft. Das hat mir auch Usnickli erzählt.
Zum Beispiel gibt es ja jetzt eine agrarökologische Partnerschaft zwischen allen europäischen Ländern. Das wird kofinanziert durch die EU, aber da fließen sehr viele nationale Gelder ein. Und da hat es etwa knapp 200 Forschungsanträge gegeben in diesem Frühjahr, wo europäische Konsortien agrarökologische Techniken beforschen und verbessern wollen. Und da gab es etwa 10 oder 12 Proposals, die sich mit der Frage, wie lenke ich das Unkraut auf eine clevere Art und Weise beschäftigen.
Unkraut lenken, das klingt ja auch gleich viel netter als vernichten.
Ja. Das stimmt. Und da sind eben Ideen, also die Aussaat von bestimmten Kulturen, dass man das später macht, das würde wohl funktionieren. Und Nickli sagt eben auch, wenn das schief geht, also wenn der Unkrautbestand zu hoch ist, dann kann man natürlich immer noch Herbizide einsetzen in der konventionellen Landwirtschaft.
Ja.
Biobauern können gegen Unkraut anders vorgehen, also zum Beispiel durch Pflügen. Das hat dann aber auch wieder Nachteile wie Bodenverdichtung. Pflügen führt natürlich auch zu mehr CO2-Ausstoß, weil einfach schwere Maschinen in Flug ziehen. Man kann natürlich auch händisch jäten.
Ja,
aber
gut.
Also das bedeutet dann natürlich einen Rückgang von Erträgen pro Arbeitszeit. Also auch das wird vermehrt gemacht, aber es ist dann einfach auch sehr teuer.
Ja.
Aber ich finde, was man hier ganz gut sehen kann, ist, dass Bio einfach Innovationen anregt. Also Pflügen macht den Boden kaputt. Das wollen die Biobauern auch nicht. Sie dürfen keine Herbizide einsetzen. Und da gab es dann eben einen Innovationsschub, zum Beispiel für selbstfahrende kleine Roboter mit Kamera. Und die erkennen Unkraut und jäten das Unkraut dann auch. Diese Roboter sind nicht schwer, deshalb hast du wenig Bodenverdichtung. Und was mittlerweile auch vermehrt gemacht wird, also sowohl konventionell wie auch bio, dass die Fahrspuren mittlerweile, also vom Flug auf ein Minimum reduziert worden sind. Oder man versucht das zumindest in manchen Betrieben. Trotzdem muss man im Moment einfach noch sagen, ohne Glyphosat muss man viel mehr Fläche bewirtschaften. Mhm. Und Berechnung zufolge bedeutet Glyphosateinsatz rund 10% mehr Ernteertrag pro Hektar. Bei jungen Apfelkulturen sogar noch mehr.
Im Ökolandbau werden weniger Herbizide eingesetzt, aber es werden ja trotzdem auch da andere Pflanzenschutzmittel eingesetzt.
Ja, also Fungizide zum Beispiel. Durch Pilze ausgelöste Krankheiten haben ja viel mit dem Wetter zu tun. Also wenn wir ein sehr nasses Jahr haben, sind Pilzkrankheiten ein echtes Problem.
Mhm.
Und deshalb kommt auch der Biolandbau nicht ganz ohne Pflanzenschutzmittel aus. Also der Ton von Carsten Klopp vom Anfang des Podcasts, der nimmt da ja Bezug drauf. Ich stelle ihn noch mal ganz kurz vor. Er ist Leiter der Obstbauversuchsanstalt im Alten Land in Niedersachsen. Und mit ihm habe ich da eben drüber geredet.
Natürlich ist der ökologische Anbau mit seinen Bestimmungen, die er hat in seinen Richtlinien der Verbände und auch in der EU-Bio-Verordnung in bestimmten Produktionsmitteln begrenzt. Aber trotzdem macht er Pflanzenschutzmitteleinsatz, sonst könnte er gar kein gesundes Obst produzieren.
Und dafür benutzen sie zum Beispiel Schwefel und Kupfer. Mhm. Auch Kaliumhydrogencarbonat wird genutzt, das ist das Salz der Kohlensäure und ist auch Teil vom Backpulver. Und sie nutzen auch ein Insektizid, das aus dem Samen des Nimbaums stammt.
Das ist eine Heilpflanze, oder?
Ja, der gehört zu den Seifenbaumartigen.
Also könnte man sagen, keine synthetischen Pflanzenschutzmittel im Biolandbau.
Das habe ich zum Anfang der Recherche auch gesagt. Und dann habe ich mit Christoph Hoffmann gesprochen. Der arbeitet am Julius-Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. Und er hat mich verbessert mit den Worten, der Schwefel aus dem Biolandbau wird auch nicht mit dem Rucksack vom Vulkan runtergebracht. Deshalb, der korrekte Ausdruck ist wohl pflanzlicher oder tierischer Ursprung.
Das heißt aber, ist trotzdem für die Umwelt ungefährlich?
Nein, also ich gebe da einfach mal ein spezielles Beispiel. Da habe ich mit René Fuchs gesprochen. Er arbeitet am Staatlichen Weinbauinstitut in Freiburg. Und gerade Obst und Weinbau braucht eben Pflanzenschutzmittel, weil das so empfindliche Kulturen sind. Mhm. Und deshalb wird im Weinbau viel Kupfer eingesetzt. Mhm. Und Fuchs hat mir erzählt, man findet Kupferanreicherungen im Boden durch ökologischen Weinbau. Das kann auch in Gewässer reingehen. Also man kann auch in Gewässern teilweise Kupfer nachweisen. Das kommt wahrscheinlich durch Ausschwemmungen aus dem Weinberg dahin. Ich habe René Fuchs dann auch mal gefragt, hat denn dieser Kupfer dann Auswirkungen in der Umwelt oder macht das Probleme? Mhm.
Ja und nein. Zum einen klar, wir wollen keine Anreicherung von Kupfer im Boden haben. Die Frage ist aber, welche Auswirkungen dann die Anreicherung von Kupfer im Boden hat. Wichtig für die Toxizität von Kupfer ist in erster Linie die Bioverfügbarkeit. Das heißt, die frei verfügbaren Kupferionen, die dann mit Organismen oder halt auch mit der Bodenmatrix reagieren können. Wenn Kupfer allerdings gebunden im Boden vorliegt, dann ist keine Bioverfügbarkeit vorhanden. Das heißt, dann haben wir eigentlich keine schädigende Wirkung von Kupfer.
Und gibt es Messdaten dazu?
Also es gibt eine Studie vom Umweltbundesamt und die zeigt, dass Kupfer Bodenorganismen schädigt ab einer bestimmten Konzentration. Und diese Konzentration ist 50 Milligramm pro Kilogramm Erde. Hm. Wir haben in Deutschland teilweise bis zu 45 Milligramm pro Kilogramm Kupfer im Boden, zum Beispiel in Bergbaugebieten. Und das wird eben zum Problem, wenn der Boden besonders sauer ist, weil dann ist das Kupfer frei verfügbar. Mhm. Das kann dann schädigend sein. Da kann man auch was gegen tun, also kalken zum Beispiel.
Aber mit den Werten liegen wir auch nur knapp drunter.
Ja, aber es gibt da auch eine gute Nachricht. Die Lebensmittel, die untersucht wurden, da werden alle Grenzwerte eingehalten. Man kann natürlich auch anders gegen Krankheiten vorgehen, als zum Beispiel Kupfer einzusetzen, also zum Beispiel Nützlinge, zum Beispiel helfen gegen Blatt- und Wollläuse die Larven der Florfliege. Das fand ich ganz hübsch. Man kann so Pappkärtchen in die befallenen Pflanzen reinsetzen und da sind dann eben Florfliegeneier drinne oder Larven und dann werden die eben so ausgesetzt und fliegen dann darum. Ein weiterer Schädling ist der Apfelwickler und der befällt Obstbäume und dagegen helfen Fadenwürmer. Die brauchen aber immer alle einen gewissen Lebensraum und da helfen dann eben wiederum Blühstreifen.
Okay, ich fasse das mal kurz zusammen. Also grundsätzlich werden im Biolandbau tatsächlich weniger Schadstoffe eingesetzt. Das passt ja auch ins allgemeine Verständnis der Unterschiede. Mhm. Bedeutet aber nach wie vor weniger Ertrag. Jetzt kann man sinnvollerweise sagen, wir müssen das ganze System umstellen. Weil Ernteausfälle aber an die Existenz gehen können, ernährt sich auch der Ökolandbau nicht nur von Luft und Liebe sozusagen, sondern auch da können Gewässer zum Beispiel durch Kupfereintrag indirekt geschädigt werden.
Man sieht hier, finde ich auch sehr gut, dass es halt wirklich nicht schwarz-weiß ist. Also man muss wirklich bedenken, die konventionellen Methoden sind auch immer besser geworden. Und beim Pestizidaustrag zum Beispiel werden mittlerweile auch sowas wie Flugzeiten von Insekten beachtet. Mhm. Also da gibt es viele kleine Stellschrauben und Katrin Gramann, die arbeitet am Leibniz Center for Agricultural Landscape Research in Müncheberg, östlich von Berlin. Das wird abgekürzt ZALF. Die hat mir gesagt, man kann auch Drohnen nutzen und Geoinformationssysteme.
Also ganz grob gesagt eine Software für Karten.
Ja, genau. Und Katrin Gramann erklärt, wie Landwirte vorgehen.
Die haben dann zum Beispiel auch ihre eigenen Drohnen. lassen die dann über den Acker fliegen und setzen dann bestimmte, wir nennen das Algorithmen, auf dieses Bild drauf, die es dann ermöglichen, Unkrautfelder zu detektieren. Also die dann zum Beispiel sagen, auf diesem Feld steht in dieser oder dieser Ecke eine Pflanzenart, die da eigentlich nicht hingehört. Und darauf basierend kann dann der Landwirt, wenn er die Technik dafür hat, eine sogenannte teilflächenspezifische Spritze einsetzen. Also das sind dann diese großen Spritzen, die Pflanzenschutzmittel ausbringen. Und die können dann aber werden dann automatisch an- und ausgeschaltet auf Basis dieser Karteninformation. Und so wird dann halt nicht auf dem gesamten Acker ein Herbizid für das Unkraut ausgebracht, sondern wirklich nur da, wo vorher die Drohne gesendet hat, hey, hier steht irgendwas, was da nicht hingehört.
Wird das denn bei uns schon oft eingesetzt?
Es ist leider noch gar nicht etabliert, aber ab und zu wird es schon genutzt. Die Landwirte haben an sich auch ein finanzielles Interesse daran, weil Pflanzenschutzmittel eben auch teuer sind. Andere Länder sind da aber viel weiter, China zum Beispiel.
Die haben so Pestizidkanister. Die Dateninformation erfolgt dann eher auf Satellitenbasis. Das heißt, anhand eines Satellitenbildes wird dann angenommen, wo in dem Feld bestimmte Pflanzenkrankheiten auftreten. Also da geht es dann nicht mehr um Unkräuter, sondern um Krankheiten. Das würde man daran erkennen, weil zum Beispiel die Pflanze weniger grün ist. Und dann gibt es bestimmte Drohnen, die mit einem Pflanzenschutzmittelkanister ausgestattet sind und die dann punktgenau zu diesem Fleck im Feld fliegen, um dort das Pestizid, zum Beispiel ein Fungizid auszubringen.
In Niedersachsen am Institut für Zuckerrübenforschung, da gibt es auch Versuche zu. Also da ist auch das Konzept, dass man eine Drohnenkamera hat und die nimmt Pflanzenkrankheiten wahr und dann werden die Pflanzen eben gezielt behandelt.
Und ist besser für die Biodiversität, oder? Das wäre doch eine echte Perspektive. Theoretisch ja sogar für beide Landwirtschaftszweige.
Ja, aber ein Problem bleibt. Chemische Pestizide sind vor allem für sehr empfindliche Lebewesen schlecht, sagt Osnikli. Und er sieht da dann wiederum Vorteile bei den strengen Richtlinien im Biolandbau.
Was auf der anderen Seite immer noch ein echtes Problem ist, ist bei der Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln, dass da auf dem Feld eben teilweise Auswaschung stattfinden kann in die Tiefe, aber auch oberflächlich in Oberflächengewässer, also Bäche, Tümpel und solche Dinge. Und dort hat es zum Beispiel sehr, sehr empfindliche Lebewesen, also zum Beispiel Amphibien oder Kleinstfischchen oder Flusskrebse oder andere Tiere. Und die sind extrem empfindlich, auch auf ganz niedrige Dosierungen. Und das kann man in der konventionellen Landwirtschaft immer noch nicht vollständig vermeiden. Und deswegen sind die extrem einschränkenden Vorschriften im Biolandbau für diese sehr empfindlichen Lebewesen, vor allem in Oberflächengewässern, sehr günstig.
Also müssen wir an der Stelle doch noch unterscheiden und sagen, in diesem Punkt ist die Richtung klar.
Ja, aber diese strikten Vorschriften bei den Biosiegeln haben natürlich auch Probleme. Also im schlimmsten Fall ist die komplette Ernte ein Ausfall, weil man einen Schädling nicht in den Griff bekommt. Mhm. Das ist 2016 zum Beispiel vorgekommen. Das war ein besonders nasses Jahr. Und nasse Jahre begünstigen Pilze. Und der Pilz, der Mehltau verursacht, der war noch aktiver als sonst. Dazu kam die Kirschessigfliege aus Südostasien. Und Biolandwirte durften auch Kaliumphosphonat als Fungizid nicht mehr einsetzen. Mhm. Dann hat im gleichen Jahr noch die Kraut- und Knollenfäule gewütet.
Oh je.
Ja, da breitet sich durch Regen eben auch der Erreger aus. Und bei Biokartoffeln in Rheinland-Pfalz zum Beispiel gab es also ganz massive Ernteausfälle. Da liest man teilweise von 100%. Mhm. Und da war eben auch wirklich der Grund, die Biobauern hatten kein wirksames Mittel. Also die Ernte war bei vielen komplett vernichtet. Ganz wichtig ist dabei, also beim Pestizideinsatz auch, der Klimawandel, der führt in Zukunft wahrscheinlich zu mehr Schädlingen. Das ist für Landwirte finanziell schlimm. Das bedeutet aber auch einfach eine krasse Ressourcenverschwendung.
Also hier geht es nicht immer nur um Gewinninteressen und die landwirtschaftlichen Strukturen, sondern um existenzielle Fragen, die für den Ökolandbau noch mal schwieriger sind.
Musik.
Einiges von dem, was jedes Jahr auf den Feldern geerntet wird, wird ja gar nicht direkt zu unseren Lebensmitteln verarbeitet, sondern wird als Futtermittel verwendet. Damit kommen wir zur Tierhaltung. Und ich höre ja am häufigsten den Satz in meinem Umfeld, also wenn Fleisch, dann nur Bio.
Im Biolandbau ist ja Kreislaufwirtschaft wichtig bei ganz vielen Siegeln. Und da habe ich mit der Landwirtin Gabriele Möhrigsmann aus dem Teutoburger Wald drüber gesprochen. Die haben wir auch am Anfang gehört. Und sie hat was gesagt, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Wir haben ein nasses Jahr, so wie letztes Jahr. Dann habe ich mehr Pilze auf dem Getreide. Kann ich nicht ändern, weil das Wetter kann kein Landwirt selber bestellen. Gott sei Dank. Ja? So, dann kann ich im Bio nicht mit Pflanzenschutzmittel gegen diese Pilze behandeln. Das bedeutet, ich habe die Pilze nachher im Futter und im Lebensmittel. Und Pilze im Futter und Lebensmittel waren noch nie gut. Und das habe ich damals auch bei meinen Sauen gesehen. Es wurden einfach Ferkel schon geboren, die schon Mykotoxin-Erscheinungen hatten. Also frisch geborene Ferkel, ja?
Ja, krass.
Ja. Naja, und Gabriele Möhrigsmann ist eben Landwirtin in Niedersachsen. Ihre Eltern hatten eine konventionelle Schweinehaltung. Sie hat dann, das hatte sie ja ganz am Anfang erzählt, in Rostock Agrarökologie studiert und dann hat sie mit ihrem Vater einen Biobetrieb geführt und irgendwann gesagt, nee, das funktioniert auch nicht so richtig gut.
Und du bist hingefahren zu dem Hof, ne?
Ja, ich war im Teutoburger Wald bei ihrem Aktivstall für Schweine.
Aktivstall musst du irgendwie kurz mal erklären, weil ist das ein gesetzter Begriff oder hat sie den jetzt geprägt?
Sie hat das Konzept gegründet. Mittlerweile arbeiten noch 9 andere Höfe nach diesem Prinzip. Genau, und ich bin eben auf diesen Hof gefahren, der ist relativ nah an der Autobahn, das hört man ja auch. Es war eben Anfang August, 10 Uhr morgens, es war warm, aber noch angenehm und die Schweine waren eben noch draußen. Gabriele Möhrigsmann hat mir dann ihre Geschichte erzählt.
Und seit 2000 bin ich jetzt an diesem Standort hier am Basteln und versuche, die Vorteile aus allen Konzepten plus ganz viel eigene Ideen in ein eigenes Konzept zu packen. Und das Ganze habe ich dann 2012, habe ich dann irgendwann gesagt, Mensch, was machst du hier eigentlich? Und habe das Ganze dann Aktivstall für Schweine genannt. Und Aktivstall für Schweine bedeutet im Prinzip mit dem, also entwickelt sich ja immer weiter, bedeutet mit dem heutigen Stand, dass bei uns Tierwohl nicht wie bei den meisten Haltungsformen erst in der Mast, sondern schon bei der Omasau anfängt, der Muttersau, die Aufzucht der Ferkel, die Mast.
Gabriele Möhrigsmann arbeitet weiter in der Kreislaufwirtschaft. Sie erzählt, wie die 100 Schweine hier heute bei ihr leben.
Okay, sie hat also ein Prinzip aus dem Ökolandbau mitgenommen. Mit 100 Schweinen ist das aber auch eher so ein kleiner Betrieb, oder?
Ja.
Also das ist eine Gruppe, die alle überall hin können. Die leben in einer Gruppe, nicht in kleinen Buchten, wo wieder eine Abtrennung ist, sondern alle Schweine können überall hin, was wir jetzt sehen.
Und was wir sehen, ist ein großer Stall umgeben von Ausläufen. Möhrigsmann bezeichnet das als Terrassen.
So, da ist dann nochmal eine kleine Südterrasse. Wir können gleich nochmal in den Stall gucken. Ich hatte dann ja gesagt, also die Schweine sollen dann auch die Wahl haben zwischen überdachten Ausläufen und unüberdachten Ausläufen. Dies ist jetzt die neueste Süd-Ost-Terrasse. Und hier sieht man schon alles Baufahrzeuge. Nächste Woche fangen wir an und diese Südterrasse wird komplett überdacht.
Terrasse klingt ja gleich so ein bisschen nach Luxus. Also die Schweine haben mehr Platz, sogar mehr als nach Bio-Vorschrift?
Ja, also in der normalen Haltung hast du 0,75 Quadratmeter pro Schwein. Und im Biostall sind es dann 1,3 Quadratmeter und dann nochmal 1 Quadratmeter Auslauf. Für diese großen Tiere, also das ist auch nochmal gestaffelt, je nach Gewicht bei den Schweinen, aber generell finde ich das für diese großen Tiere nicht so viel. Mhm. Ja, ich bin dann am Teutoburger Wald mit Gabriele Möhrigsmann weiter herumgelaufen und habe auch Stroh auf dem Boden gesehen, aber auch viel Beton. Und da dachte ich erstmal, das ist jetzt nicht so gut.
In dem Bioverband, wo ich war, war es Pflicht, einen reinen Strohstall zu haben. Sprich, die Schweine hatten nicht die Wahl. Im Stroh kann man zwar wühlen und nach Futter suchen, ja, was ja auch ein Grundbedürfnis des Schweins ist. Aber im Stroh kann Schwein nicht seine Körpertemperatur regulieren. Und da habe ich damals schon gesagt, naja, eigentlich brauchten wir einen Stall, wo das Schwein die freie Wahl hat.
Das ist so die Idee. Oder eben Suhlen und Badestellen. Wir gehen dann auch in den Stall und da muss ich dann einen Kittel überziehen und auch andere Schuhe. Gabriele Möhrigsmann ist auch auf Besucher vorbereitet, weil am Samstag hat sie immer Hofführung. Das macht sie eigentlich für Kunden und sie meint, das wird ziemlich gut angenommen. Also andere Landwirte haben da Interesse, aber auch Eltern mit Kindern, die einfach mal zeigen wollen, so leben die Tiere, die wir dann essen. Für Gabriele Möhrigsmann ist es aber wichtig, dass keine Krankheit mit auf den Hof kommt, wenn sie diese Hofführung macht. Und für mich hatte das ein bisschen was von einer Hygieneschleuse, also wie so eine Hygieneschleuse, wenn man ins Labor geht. Eben mit diesem Kittel überziehen und dann noch mit diesen anderen Schuhen.
Das Wichtigste, sage ich immer, sind so diese Schuhe. Das ist die Haupteintragsquelle. So, und im normalen Ablauf mache ich es auch samstags immer so. Die Leute müssen alle vorm Hof parken, gehen dann über eine Desinfektionsmatte auf den Hof. Der Hof ist eingezäunt, dass Wildschweine auch nicht drankommen. Und das sind alles so Sicherheitsmaßnahmen, um dann irgendwo doch eine Biosicherheit zu gewähren. Weil ich sag mal, was die Biosicherheit angeht, da ist konventionell dann natürlich wieder vorne, weil die Schweine nur im Stall sind. Und da müssen so wie Bio oder wir mit Zwischenstufen, die ihre Tiere auch nach draußen lassen, natürlich auch gewisse Spielregeln einhalten, um die Gefahr vor Einträgen von Krankheiten vom Wildschwein zu minimieren.
Klar, an den Schuhen oder an den Rädern ist Matsch und die können eben auch Krankheiten reinbringen. Erinnert mich übrigens an eine Situation, die ich als Fernsehreporterin mal erlebt habe. Ich wollte ein Interview führen mit einer Landwirtin und die hat uns nicht in den Stall gelassen, sondern wir haben das Interview dann durchs Fenster geführt. Also die war da auch sehr strikt. Gabriele Möhrigsmann sagt eben selbst schon Zwischenstufe. Also das ist streng genommen ein konventioneller Betrieb, weil nicht biozertifiziert, aber trotzdem weiterentwickelt. Wie war es denn sonst im Stall? Also man denkt ja erstmal, Tiere im Stall ist ja nicht so toll wie draußen.
Nee, es war relativ warm an dem Tag und im Stall war es halt schön kühl und dunkel. Und je wärmer es wurde, umso mehr Schweine sind auch reingekommen und haben auch Abkühlungsanlagen dort genutzt, also Duschen und Suhlen.
Was hatte sie denn noch für Gründe für den Ausstieg aus der Biozertifizierung?
Verschiedene Gründe haben wir jetzt schon gehört, also Futteranbau, Betonböden und noch was, Antibiotikagabe. Also bei Biosiegeln ist oft die Vorgabe, wenn das Tier mehr als 3-mal innerhalb von 12 Monaten Antibiotika bekommt, dann darf es nicht mehr als ökologisches Erzeugnis verkauft werden. So schließt man natürlich vor allem aus, dass Antibiotika präventiv verabreicht werden. Trotzdem, wenn Tiere häufig krank sind, dann kann es auch einfach eine ökonomische Frage sein, ob man jetzt einem Tier ein viertes Mal ein Antibiotikum gibt oder eben nicht. Andererseits muss man auch sagen, der Antibiotika-Einsatz führt einfach zu Resistenzproblemen. Und es ist immer wieder ein Problem gewesen, vor allem in der Massentierhaltung, dass es einfach stark als Vorbeugemaßnahme eingesetzt wurde. Das ist zwar verboten seit 2006, seit 2008 gibt es in Deutschland auch das Antibiotika-Minimierungskonzept. Das ist seit 2020 noch verstärkt. Und jetzt müssen Tierhalter eben halbjährlich angeben, wie oft sie ihren Tieren Antibiotika geben. Und wenn die Zahlen über den bundesweiten Kennzahlen liegen, dann muss der Tierhalter Gründe nennen und eine Minimierungsstrategie vorlegen. Und laut Bundeslandwirtschaftsministerium ist der Antibiotikaeinsatz bei allen Masttieren rückläufig. Also um 18% ist er gesunken zwischen 2017 und 2021. Das finde ich schon relativ viel innerhalb von so ein paar Jahren. Besonders niedrig ist es bei Rindern und besonders hoch, finde ich jetzt auch nicht so überraschend, bei Hühnern und Puten. Was immer noch ein Ding ist, es werden eben auch Reserveantibiotika aus der Humanmedizin bei besonders schlimmen Krankheiten bei den Tieren eingesetzt.
Gabriele Möhrigsmann wird ja nicht biozertifiziert. Wird sie anders zertifiziert?
Ja, sie hat ja dieses eigene Konzept entwickelt und das hat Haltungsform 4.
Das ist Premium, ne?
Genau. Das bedeutet ständiger Zugang zum Auslauf bzw. Freilandhaltung. Und die Tiere haben doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben.
Immer noch nicht so viel, finde ich. Und die Schlachtung ist nochmal ein anderes Thema, oder?
Ja, also bei der Schlachtung, da geht es dann ja auch um Transport und den Tötungsweg. Also tötet man mit Gas oder erschießt man. Das wird bei der Haltungsform nicht beachtet.
Tierwohl in der Nutztierhaltung ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Und wenn ihr an der Stelle gerne tiefer einsteigen wollt, dann können wir euch einen Dokumentarfilm aus der ARD-Mediathek ans Herz legen. Der heißt Sprechende Schweine und beschäftigt sich mit spannenden wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Schweinehaltung. Forschende haben unter anderem mit Hilfe von KI Schweinelaute analysiert. Und dabei geht es eben auch um das heikle Thema Tiertransporte. Findet ihr ab sofort in der ARD-Mediathek. Wenn wir uns jetzt nochmal die gesamte Landwirtschaft vornehmen, gibt es denn aus der Wissenschaft auch Lösungsansätze?
Ja. Also im Ackerbau zum Beispiel, da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das haben wir hier immer mal wieder so ein bisschen angesprochen, die Digitalisierung. Mhm. Wir hören jetzt nochmal Urs Nickli, den Agrarwissenschaftler aus der Schweiz, der entwickelt gerade eine App mit.
Wir haben mittlerweile einen Umweltrechner internetbasiert hergestellt. Und der macht eine Nachhaltigkeitsanalyse, also der macht aber auch eine Klimabilanzierung und erfasst auch die Biodiversität und die Umweltbelastung. Und alles wird jetzt in ein Modell hineingebracht. Und das sind ganz einfachste Dialoge, wo man einfach etwas anklicken muss, wo man eine einfache Zahl eingeben muss, wo man bestehende Daten, die man von den Behörden sowieso hat, eben einlesen kann.
Also das heißt, bei der App geben die Landwirte dann eben ihre Daten ein. Zum Beispiel, es regnet gerade viel, ein Pilz verbreitet sich, ich will so und so dagegen vorgehen und spritzen. Die App sagt dann, das ist eine Bedrohung für die Wildbienen, der Boden kann belastet werden, das kostet dich so und so viel Euro. Die App schlägt dir dann eine Alternative vor, setze diesen Nützling ins Feld, das kostet dich so und so viel. Der Nachteil, nicht alle Pflanzen sind gesund und einige wirst du noch händisch entfernen müssen.
Was ich mich so ein bisschen frage, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass man ja nicht die ganze Welt auf Bio umstellen kann. Aber was wäre denn theoretisch möglich? Also gibt es Modellierungen, die sozusagen die Grenze errechnen? Was ginge global gesehen, theoretisch?
Gibt es mit Einschränkungen, und zwar bei einer Halbierung des Food Wastes.
Ja. Also der Lebensmittelverschwendung.
Genau, und einem totalen Verzicht von Verfütterung von Getreide an Tiere.
Mhm.
Und wenn sich das Klima nicht weiter erwärmt,
okay,
könnte man theoretisch bis zu 60% Biolandbau weltweit betreiben.
Okay, das ist ja schon mal mehr.
60% klingt gut, aber ja. Die Einschränkungen sind halt...
Ja, das ist halt in der Theorie.
Genau.
Aber wie genau steht es jetzt eigentlich um den CO2-Abdruck bei Bioprodukten? Das hatten wir ja am Anfang schon mal.
Also es gibt eine Studie vom IFOI, das ist das Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Und die sagen, Bio schneidet häufig schlechter ab, was die CO2-Bilanz angeht, aber natürlich nicht immer. Und dabei geht es nicht nur um den langen Transportweg. Also richtig schlecht zum Beispiel schneidet die Tomate aus Deutschland ab, die sogenannte Wintertomate.
Was?
Ja. Man muss auch dazu sagen, in dieser Studie ziehen die Forschenden auch die Verpackung und den Transport mit ein und auch Düngung. Und da ist Bio dann natürlich besser, weil CO2-Emissionen also auch hoch bei der Herstellung von Industriedünger sind.
Mhm.
Aber weil so viel Fläche verbraucht wird in der Biolandwirtschaft, hat meistens Bio dann eben doch in der Summe einen schlechteren CO2-Fußabdruck als konventionell. Mhm.
Aber durch Biolandbau gibt es ja auch mehr Humus im Boden.
Ja, also Humus besteht ja zu fast 60% aus Kohlenstoff. Und die Humusinventur des Thünen-Instituts aus Braunschweig, die sagen deshalb, das ist auf jeden Fall ein Vorteil des Ökolandbaus. Stallmist und Gülle lassen den Kohlenstoffanteil im Boden steigen, aber intensives Pflügen, das zerstört dann eben auch wieder das Bodenleben, weil dann Sauerstoff eindringt und Kohlenstoff oxidiert zu CO2 und beide Landwirtschaftsformen müssen also umdenken.
Okay, ist ziemlich komplex dafür, dass man einfach nur seine Tomate oder seinen Apfel kaufen möchte.
Ja, relativ eindeutig ist die CO2-Bilanz dann aber bei Bio-Fleisch, Bio-Käse, Biomilch und Bio-Eiern wegen des größeren Platzverbrauchs der Tiere.
Aber damit ist gemeint aufs Kilogramm Fleisch, Käse oder so runtergebrochen, oder? Denn große Massentierhaltungsbetriebe in der konventionellen Landwirtschaft sind ja insgesamt klimaschädlicher.
Ja, hier siehst du einfach, so leicht ist es nicht. Also wir müssten unsere Ernährungsstrategie umstellen und nicht einfach auf verschiedene Systeme setzen. Und da würde es eben auch helfen, dieses Schwarz-Weiß-Denken zu überwinden.
Oder gar keine tierischen Produkte mehr.
Das ist eine andere Frage. Da hatten wir ja auch schon eine Folge zu. Es gibt ja auch die Planetary Health Diet. Die haben Forschende entwickelt, um zu gucken, wie man die Gesundheit von Menschen und des Planeten schützen kann. Da haben tierische Lebensmittel eine untergeordnete Rolle gespielt, aber ein bisschen waren sie schon noch vorhanden. Urs Nickli sagt das aber auch, dass wir eben neue Ideen für die Landwirtschaft brauchen und auch eine Ernährungsstrategie.
Das heißt weniger Fleisch, weniger Food Waste, viel weniger Food Waste. Und insgesamt, wir haben ja ein Riesenproblem mit unserem Übergewicht, insgesamt eben sich gesünder und pflanzenproteinreicher ernähren.
Du meintest ja ganz am Anfang, dass sich die Vorgaben für Bio eigentlich seit 50 Jahren nicht verändert haben. Ja, passiert da denn gar nichts?
Naja, schon, aber wahrscheinlich nicht genug. Also für Urs Nickli muss Landwirtschaft auch technologieoffen sein. Also das war auch Thema in unserer Synapsenfolge, in der wir uns mit Gentechnik beschäftigt haben.
Wissenschaftlich gesehen ist der Biolandbau eigentlich von den Normen her im 20. Jahrhundert stehen geblieben. Seither gibt es sehr viele technologische Entwicklungen, die der Ökolandbau nicht mehr mitgemacht hat. Und weil der Ökolandbau ist ein Gesetz geworden und gleichzeitig ist er ein wachsender Markt geworden. Und das bedeutet never change a winning horse. Und deswegen diskutiert man nicht grundsätzlich, ob die vor 50 Jahren definierten Richtlinien richtig sind oder ob die angepasst werden. Man hat sie immer wie mehr verfeinert, aber grundsätzlich hat man nie etwas daran geändert.
Deshalb ist für ihn die integrierte Landwirtschaft eine wichtige Säule. Mhm. Und integriert heißt, dass man versucht, weniger Pflanzenschutzmittel, Düngemittel und so weiter einzusetzen. Aber bevor jetzt die Ernte zum Beispiel ein kompletter Ausfall ist, würde man dann eben Pflanzenschutzmittel einsetzen. Und das wird auch schon relativ viel gemacht. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel den Nationalen Aktionsplan. Der enthält die Strategie des integrierten Pflanzenschutzes. Und das Motto ist da eben so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Wie häufig wird das denn schon gemacht?
Das ist schwierig zu sagen, weil es in dem Sinne keine Zertifizierung gibt. Also weil man versucht es ja, also man versucht so wenig wie möglich. Mhm. Aber wer legt fest, was so wenig wie möglich ist? Und da gibt es auch offenbar keine Daten zu. Da habe ich mit René Fuchs nochmal drüber gesprochen. Den haben wir vorhin ja schon mal gehört, der zum Weinbau forscht. Und er bezieht es auf den Weinbau, aber es geht um Landwirtschaft generell.
Es ist nicht ganz klar, wie hoch der integrierte Weinbau bei jedem einzelnen Betrieb genau ist. Also es gibt Betriebe, die beispielsweise keine Begrünung einsetzen, aber dennoch auf Insektizide verzichten. Die setzen dann beispielsweise für die Bodenbearbeitung Herbizide ein, aber verwenden dennoch nützlingsschonende Spritzfolgen. Also es ist schwer zu sagen, wo es genau aufhört und wie viel Prozent welcher Betrieb jetzt welche Maßnahmen genau umsetzt.
Auch wenn Label eigentlich ihre eigenen Probleme mit sich bringen, da haben wir ja schon vorhin drüber gesprochen, bräuchte es für den Verbraucher nicht irgendeinen Anhaltspunkt, was integrierte Landwirtschaft angeht?
Also ich fände es auch gut. Ich glaube, es ist in der Umsetzung einfach sehr, sehr schwierig, weil du es nicht wirklich zeigen kannst. Also in dem einen Jahr ist es so, im nächsten ist es so. Bei einem Feld kannst du das machen, bei einem Hang kannst du das machen, bei dem anderen nicht. Ich dachte, vielleicht könnte man auch einfach umgekehrt ein Label machen, das zeigt, dieser Betrieb macht gar nichts.
Okay, ich glaube, darauf wird sich keiner einlassen. Ja, machen Labels eigentlich uns das Einkaufen leichter oder nicht? Das ist mal eine gute Gelegenheit, euch zu fragen, wie geht es euch damit? Würde euch ein weiteres Siegel oder Label beim Einkaufen helfen? Und wie trefft ihr eure Entscheidung, ob es Bio sein muss oder konventionell? Aber regional angebaut. Schreibt uns mal gerne eure Erfahrung, eure Meinung unter synapsen@ndr.de. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Also gespritztes Obst und Gemüse, das klingt ja immer so gefährlich. Und da möchte ich nochmal zurückkommen zu meiner Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe. Nämlich, welche Form der Landwirtschaft ist eigentlich gesünder für Verbraucher?
Was schätzt du denn, wie relevant der Unterschied ist zwischen Bio und konventionell angebauten Lebensmitteln, also in Studien mit Blick auf den Nährstoffgehalt?
Also ich glaube schon, dass das ziemlich relevant ist und dass Bio einfach besser abschneidet.
Generell kann man sagen, es gibt zwei verschiedene Punkte. Einmal gibt es den Nährstoffgehalt und dann gibt es die Pestizidbelastung.
Pestizidgehalt ist bei Bio niedriger, weil sie nicht spritzen.
Ja, andererseits muss man sagen, wir haben in Europa ja Pestizidgrenzwerte. Konventionell ist da auch viel besser geworden. Mhm. Und generell hängt der Nährstoffgehalt bei Obst und Gemüse vor allem eher von der Bewässerung und von der Sonneneinstrahlung ab und auch von der Bodenqualität. Mhm. Das heißt, das ist auch jedes Jahr ein bisschen verschieden. Es gibt aber trotzdem eine ganz leichte Tendenz, aber die ist wirklich ganz leicht, dass man in Bioprodukten mehr Vitamine, Mineralstoffe und Fettstoffe hat. Es wird auch noch über Antioxidantien diskutiert. Da war wissenschaftlich lange umstritten, ob die überhaupt eine positive Auswirkung haben. Mittlerweile sagt man wohl ja. Und da habe ich auch mit Carola Strassner drüber gesprochen. Sie ist Professorin für nachhaltige Ernährungssysteme und Ökotrophologin, also Ernährungswissenschaftlerin.
Beim gesunden Ernährungsmuster, wo ich ohnehin schon Obst und Gemüse habe, wo ich mich vielseitig ernähre, wo keine besonderen Risikofaktoren vorliegen oder so, wäre eine solche Differenz eher nicht so ausschlaggebend.
In Deutschland und in den meisten europäischen Ländern ist das für viele Menschen kein Problem. Mhm. Bei einigen Gruppen könnte die Biotomate dann aber doch einen Unterschied machen, hat mir Frau Strassner erzählt.
Da sind vielleicht Kinder, also junge Kinder als Gruppe zu nennen oder ältere Menschen, insbesondere alleinstehende ältere Männer beispielsweise. Wenn da keine ausreichend abwechslungsreiche Ernährung stattfindet, wenn da nicht ausreichend frische Lebensmittel integriert werden in die Ernährung, dann kann mit der Zeit ein Mangel an bestimmten Nährstoffen entstehen. Und in so einem Fall, dann kann diese kleine Differenz vielleicht an irgendeiner Stelle ein bisschen mehr ins Gewicht fallen.
Also Biotomaten enthalten ein paar mehr Nährstoffe und das kann sich bei bestimmten Gruppen positiv auswirken, kann man so sagen, ja?
Ja.
Und wie ist das bei Eier, Fleisch und Milch?
Da gibt es tatsächlich einen Unterschied und zwar enthalten die mehr Omega-3-Fettsäuren.
Weil sie mehr Grünzeug füttern statt Kraftfutter? Oder woran liegt das?
Also Wissenschaftler vermuten, dass das auf jeden Fall einen Einfluss hat. Das hat mir auch Carlo Leifert gesagt. Er forscht an der Southern Cross University in Großbritannien. Er kommt ursprünglich aus Deutschland, aber er lebt schon sehr, sehr lange in Großbritannien. Das hört man auch.
Sie haben auch 50% mehr Omega-3 in organisch produzierten Fleisch und Milchprodukten. Und das ist schon wichtig, weil das ist ja eine der wenigen Ernährungskomponenten, wo es ganz klar Empfehlungen gibt, dass wir das mindestens verdoppeln sollten.
Und wenn man jetzt nicht sowieso auf vegane Ernährung setzt, sondern tierische Produkte mit auf dem Teller hat, dann macht Bio da eben einen Unterschied.
Hm. Aber Produkte aus der integrierten Landwirtschaft werden da gar nicht richtig erfasst, oder? Die Schweine hier aus dem Aktivstall zum Beispiel auch nicht.
Genau, weil hier wurde eben schwarz-weiß gedacht und man unterscheidet nach Siegeln. Und Studien fassen natürlich auch viele Produkte zusammen. Und wir hatten das ja jetzt hier schon besprochen. Bio ist nicht gleich Bio, konventionell ist nicht gleich konventionell. Mhm. Und dann ist es eben auch für die Forschung total schwierig, das so auseinander zu dividieren. Und damit haben wir streng genommen keine ausreichenden Daten, um zu sehen, was alles in Bewegung ist.
Mhm, aber die braucht es. Klingt nach einem klaren Forschungsauftrag. Man muss natürlich wissen, wie ist der Status quo, um die Landwirtschaft dann auch zielführend zu verändern. Das gilt ja auch für die Politik. Und wenn man nicht schwarz-weiß denken will, muss man viele konkrete Einzelfragen beantworten. Das ist echt ein ziemlich uferloses Thema und wir haben uns ja heute nur einen winzigen Ausschnitt angeschaut. Und auch wenn wir hier festhalten, dass wir die Grundsätze von Bio und konventionell mehr zusammendenken wollen, für uns als Verbraucher wird es nicht einfacher. Was machst denn du jetzt so daraus für deinen Alltag, Nele?
Also ich denke, wir müssen uns damit schon mehr beschäftigen, auch wenn das nervt. Aber man beschäftigt sich ja auch mit genügend anderen Dingen im Leben, die einen weniger großen Teil ausmachen. Mhm. Ich denke, am Ende muss man wirklich an beides denken. Deshalb, also ich fände einen Siegel für integrierte Landwirtschaft total super.
Sinnvoll vielleicht auch, wenn Betriebe, also Erzeuger und Lebensmittelproduzenten, selbst mehr Transparenz über Produktionsbedingungen gegenüber Verbrauchern einführen. Aber trotzdem nochmal steil gefragt. Warum hält die Politik denn am Ausbau vom Ökolandbau fest, wenn zumindest Stand jetzt klar ist, was den Bedarf angeht, ist das kein endlos skalierbares System? Wird dadurch nicht auch dieses Schwarz-Weiß-Denken weiterhin gefördert?
Also einmal muss man ganz klar sagen, Bio hat trotz aller Einschränkungen, die wir hier diskutiert haben, Vorteile, vor allem mit Blick auf die Umwelt, weil eben weniger Pestizide ausgefahren werden. Es ist besser für die Gewässer. Es ist ja auch noch Luft nach oben, was den Ausbau angeht. Wir sind ja noch nicht an der Grenze des Machbaren angelangt. Und das Landwirtschaftsministerium schreibt eben auch, Bio regt zu Innovationen an. Und deshalb ist es auch gut für konventionell, wenn das gefördert wird.
Mhm.
Und wir als Verbraucher können natürlich auch etwas tun. Also René Fuchs hat mir noch was erzählt am Beispiel Weinbau. Zum Hintergrund, also eigentlich hat das im Weinbau aber früher ganz gut funktioniert, dieses Gleichgewicht zwischen Schädling und Nützling. Und Mitte des 19. Jahrhunderts kamen dann aber aus den USA Reben nach Europa, die den Mehltau hierher gebracht haben.
Mhm.
Und in Nordamerika wurde der Weinbau so eben fast lahmgelegt. Bei uns hat man das besser in den Griff gekriegt, aber der Mehltau ist einfach immer noch da. Und seit ein paar Jahren gibt es eben Sorten, die resistent gegen den Mehltau sind. Das sind sogenannte Piwi-Weine.
Mhm.
Piwi steht für pilzwiderstandsfähig. Da hatten wir auch in den Synapsen mal einen spannenden Science-Slam-Beitrag zu. In Deutschland wird es aber nur zu 3% angebaut, obwohl dann eben in diesen Weinbauhängen kaum gespritzt werden muss.
Der Grund für den bis jetzt verhältnismäßig geringen Anbau der pilzwiderstandsfähigen Sorten liegt hauptsächlich darin, dass es eine Frage der Vermarktung ist. In Deutschland werden Weine gekauft, die sortenrein ausgebaut werden. Das heißt, die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen einen Riesling, einen Müller-Thurgau, einen Spätburgunder trinken. Und wenn man jetzt eine Piwi-Sorte auf den Markt bringt mit Namen wie Solaris, Muscaris, Cabernet Cortes, dann weiß der Verbraucher in erster Linie nicht, was es jetzt für eine Sorte ist, weil er mit dieser Sorte bis jetzt noch nicht in Berührung gekommen ist. Und insofern ist das größte Problem bei den Piwi-Sorten nach wie vor der Bekanntheitsgrad und vielleicht auch die fehlende Wechselfreude der Verbraucherinnen und Verbraucher, neue Weinsorten auszuprobieren.
Vielleicht schmeckt er ja auch nicht.
Das habe ich auch gedacht. René Fuchs meinte, das war auch lange ein Problem, aber mittlerweile würden die sehr gut schmecken. Und deshalb habe ich uns den mal mitgebracht.
Das ist ein Piwi-Wein, ja?
Richtig.
Dann kommst du mal rüber zu
mir. Ich komme zu dir. Ja? Es ist ein Weißwein, trocken aus der Pfalz.
Man muss dazu sagen, es ist eigentlich Zeit zum Mittagessen, 12.30 Uhr. Deswegen, Nele, wirklich nur so ein Mini-Schluck, ja? Ich hatte kein großes Frühstück heute. So, okay, ich probiere. Nö, finde ich geht.
Finde ich auch.
Also ich bin auch keine große Weinkennerin, ich kann das jetzt nicht gut beschreiben, bin kein Profi da drin, aber ich finde, ist ein bisschen säuerlich.
Ja.
Ja.
Die Pionier-Rebsorte Cabernet Blanc verbindet umweltschonenden Anbau mit aromatischem und feinfruchtigem Geschmack. Ist übrigens nicht bio.
Ah, okay.
Nur vegan.
Also es lohnt sich, offen zu sein für neue Produkte, gerade wenn sie so produziert werden. Also so viel Bio wie möglich, flexibel sein und manche Herausforderungen in der Landwirtschaft pragmatisch lösen. Diesen Ansatz der integrierten Landwirtschaft finde ich sehr erhellend. Nele, das war eine verdammt lange, intensive Recherche wahrscheinlich. Vielen Dank dafür, dass du heute hier warst.
Ja, danke Lucy für die Einladung.
Vielen Dank auch ans Synapsen-Team heute mit Corinna Hennig, Karin Huxdorf und Jonas Teichmann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wie fandet ihr die Folge? Oder was denkt ihr überhaupt über unseren Podcast? Schreibt uns gerne an synapsen@ndr.de. Und ihr dürft auch sehr gerne mit anderen über uns reden. Erzählt euren Freunden von uns. Bleibt uns treu und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Immer freitags gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Mein Name ist Lucy Kluth. Tschüss, bis bald. Und für euch gibt es noch einen Hörtipp aus der ARD Audiothek.
Herzlich willkommen zu 63 Hektar,
dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. 63 Hektar ist für alle zwischen Wochenmarkt bis Scheunentor.
Zwischen Einkaufswagen und Mähdrescher.
Zwischen Viehbetrieb und Fleischersatz.
Zwischen Kuhmilch und Hafermilch.
Heißt es nicht eigentlich Haferdrink, Kuhlage?
Ja, das ist auch schon wieder so ein Ding, Maja. Ne? Warum darf es nicht Hafermilch heißen? Ne? Ich meine, Scheuermilch heißt ja auch Scheuermilch. Und warum ist die Hafermilch eigentlich so viel teurer als Kuhmilch?
Das klären wir alles bei 63 Hektar. Mit Andreas Kuhlage.
Und mit Maja Mogwitz.
63 Hektar, so groß ist übrigens ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland. Und damit sind wir auch schon beim Thema.
Ja, wir wollen über Landwirtschaft reden, denn da gibt es oft ideologische Vorstellungen. Es gibt Klischees, es gibt Missverständnisse auf allen Seiten, Vorurteile und verhärtete Fronten.
Ja, und viele Landwirte fühlen sich auch wirklich unverstanden oder teils auch angegriffen. Und wir wollen hier auf Augenhöhe verschiedenste landwirtschaftliche Themen durchleuchten.
Mit meinem Blick als Stadtkind und mit Majas Erlebnissen als Landwirtin vom Hof.
Bei 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. Zu hören ab jetzt in der ARD Audiothek.